Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, das ist der Kompressor Podcast. Ich bin Bussa Tiam. Sie haben bis zuletzt gehofft, das Dorf zu erhalten, gekämpft, um den Abriss zu verhindern, Häuser besetzt, Protestcamps und Baumhäuser gebaut, sich festgekettet, verschanzt. Doch am Ende mussten die Klimaaktivistinnen aufgeben.
Wir alle sind hungrig nach Gemeinschaft und wir alle sind hungrig nach Gerechtigkeit. Ihr seid das Dorf der Zukunft, ihr seid Lützerath.
Ja, das Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wurde im Januar vergangenen Jahres geräumt. Lützerath, gemeinsam für ein gutes Leben, so heißt der Dokumentarfilm, den man ab heute in ausgewählten Kinos sehen kann. Gemacht hat ihn Carmen Eckert, ist bei unserem Kompressor. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Als Filmemacherin haben Sie den Protest 20 Monate begleitet, auf eigene Kosten, im eigenen Vertrieb. Also auch Sie haben sehr viel Zeit, Geld und Engagement in den Kampf um Lützerath gesteckt. Warum? Was war Ihre Motivation?
Eine Sache möchte ich ganz schnell vorweg schicken. Wir haben den Film zu zweit gemacht, Gerardo Mielstein und ich. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Gerardo ist Regiekameramann und wir haben absolut gleichberechtigt diesen Film gemacht. Ja, warum haben wir uns entschieden, diesen Film zu machen? Nach der illegalen Räumung des Hambacher Forsts waren wir sehr zornig, weil wir wohnen in der Region. Da wurden ja Gründe vorgeschoben, um räumen zu können. Und das war ein ziemliches Scharmützel. Wir sind sehr interessiert, wie es hier weitergeht und auch bis heute, was passiert in der Region. Und dann sind wir nach Lützerath gefahren. Und als wir dort dann starteten, wussten wir überhaupt noch nicht, was auf uns zukommen wird. Da waren alle Optionen noch offen. Würde Lützerath bleiben? Würde es ein Moratorium geben? Oder würde es doch zur Räumung und Zerstörung kommen? Die ganze Zeit über waren wir eigentlich recht hoffnungsvoll, haben dann über ungefähr 20 Monate den Protest begleitet. Ich sage mal von innen heraus, also aus dem Camp heraus. Und sind dann da gelandet, wo wir alle gelandet sind.
Das, was Sie gerade beschreiben mit der Hoffnung, das ist auch etwas, was sich durch den Film zieht. Trotzdem, 2020 ging es ja los mit den Rodungs- und Abrissarbeiten. Und der Ort hat ja dem Energieunternehmen RWE schon gehört. Trotzdem wurde der Ort besetzt, auch von vielen jungen Menschen und auch alten oder älteren Menschen. Wie haben Sie da auf den Kampf der jungen Generation geschaut? Sie gehören ja auch einer älteren an.
Zunächst mal der Bereich von Eckhard Heukamp, dem Bauer, dem widerständigen Bauer, gehörte RWE noch nicht. Und da drohte eine Zwangsenteignung. Durch einen Gerichtsbeschluss wurde dann eine vorzeitige Inbesitznahme entschieden, um ganz schnell Fakten schaffen zu können. Mhm. Ist eben nicht ganz richtig, dass alles schon RWE gehörte. Aber es wurde dann sehr massiv vorgegangen, damit RWE ganz schnell alles gehört. Und ich ja eigentlich, die Motivation war, auch für die jüngere Generation eine lebenswerte Welt zu erhalten. Ich denke, das ist unsere Verantwortung als diejenigen, die eigentlich sehr gut leben konnten und auch noch können, die wirklich Wohlstand erlebt haben, keinen Krieg. Das klingt jetzt so altbacken, aber ich meine das wirklich ernst. Das, was wir bekommen haben, auch an persönlichen Freiheiten, an der Möglichkeit zur Bildung und so weiter, das müssen wir, finde ich, erhalten. Und zwar nicht auf Kosten des globalen Südens und der Ressourcenübernutzung dann der Zerstörung anheimgeben. Ich sehe das als meine Verantwortung an, was ich da tue.
Das war ja sehr basisdemokratisch, das Camp. Es wurden Sitzungen gehalten, immer auch mit dem Gedanken, Konsens zu schaffen. Gleichzeitig spielt auch Musik, wie ich finde, eine große Rolle in dem Film. Es wurde eine Sanitäterstation eingerichtet, es wurde gekocht. Also ist es auch da der Traum von einer, wie Sie es gerade beschrieben haben, einem neuen Ideal, einer Utopie, wie wir Menschen miteinander leben oder leben könnten?
Ich glaube, das war ein Ort, wo Visionen gelebt wurden. Zumindest versucht wurde, diese Vision zu leben. Und die Vision ist eine lebendige Welt, eine hierarchiearme Welt und eine Welt, in der die Ressourcen nicht übernutzt werden, wo nicht in dem Maße zerstört wird, wo Menschen auch mitentscheiden, mitbestimmen können, eine Selbstwirksamkeit erleben. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Aspekt in der Debatte um die Klimaproteste, auch in der Öffentlichkeit, wirklich unterbelichtet ist bisher. Was wollen denn diese jungen Leute überhaupt? Warum machen die das? Weil das Bild, was so kolportiert wird von den sogenannten gewaltbereiten Extremisten, das haben wir einfach nicht gefunden.
Wie leicht war es, die Protestierenden zu zeigen oder auch dann später, wenn es zu den Räumungen mit teilweise auch Polizeigewalt kam, wie leicht oder schwer war es, das zu dokumentieren?
Das war ungeheuer schwierig, dort zu drehen. Zunächst einmal Aktivisten, die im Camp waren, ließen sich nicht leicht einfach drehen. Wir mussten lange Vertrauen aufbauen, Vorgespräche führen, sodass die Menschen dann bereit waren, sich unvermummt zu zeigen. Ich wollte keinen Film machen, in dem Menschen durchgehend vermummt sind. Es geht mir schon immer darum, dass Gesicht gezeigt wird. Auch immer zu respektieren, wenn Leute mal nicht zu sehen sein wollten, was oft vorkam, das dann auch immer einhalten zu können. Und dann während der Räumung war es extrem schwierig und auch gefährlich. Wir waren an die 10 Tage durchgehend, Tag und Nacht dort, auch unter sehr schwierigen Bedingungen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Sanitäranlagen und so weiter. Ich erlebte mehrfach körperliche Gewalt, also 2-mal körperliche Gewalt durch Security-Gruppen, die durch RWE angeheuert waren, die mich nicht zum Dreh lassen wollten und dann handgreiflich wurden. Ich habe nach der Räumung vom Baumhaus, wo ich gedreht habe, wurde ich in eine Strafmaßnahme der Polizei genommen, obwohl ich freiwillig das Baumhaus verlassen habe. Ich habe einen Schmerzgriff erlebt. Also es war schon extrem anstrengend und belastend.
Und ganz praktisch gesehen habe ich mich auch gefragt, es wurde ja gekocht, es wurden Lebensmittel für Hunderte von Menschen organisiert. Also wie hat diese ganze Versorgung auch finanziell funktioniert, der ganze Aufbau dieses Camps?
Das ist ganz interessant. Da waren viele aus den bürgerlichen Initiativen, also Menschen aus dem Umland, haben materiell auch unterstützt. Also da kam Geld zusammen, aber nicht nur. Da brachten Bauern Lebensmittel, Bioversende haben günstiger Lebensmittel abgegeben und. Da war eine große Solidarität, nicht nur unter den jungen Menschen, auch unter den Älteren, die jungen Leute, die sich da so reingehängt haben, zum Beispiel zu kochen, Toiletten zu putzen und so weiter. Die haben sich ja sehr basisdemokratisch organisiert in Plena, die sehr regelmäßig stattfanden, was auch sehr mühsam manchmal ist und nervig, da stundenlang Aufgaben zu verteilen und erstmal einen Konsens zu schaffen. Das haben die aber durchgestanden. Und es gab immer viele Menschen dort, die Bereiche besser konnten als andere. Die haben dann sogenannte Skill-Sharings durchgeführt. Das ist ein ganz tolles Prinzip auch des Lernens und des Austauschens.
Also vor allem auch, denke ich, zeigt der Film, dass es eine sinnstiftende Arbeit ist. Alle fühlen sich wirksam. Hier mal noch ein Ausschnitt.
Was ich hier gecheckt habe, ist, dass es extrem viele Menschen gibt, die bereit sind, ihre ganze Energie da reinzustecken, dass wir gegen diese Scheiße ankommen können und dem was entgegenzusetzen haben.
Und gleichzeitig beschreiben Sie in dem Film ja nur die Perspektive der Demonstranten. Warum haben Sie sich dafür entschieden, keine Gegenstimmen mit einzubeziehen?
Ich denke, dass die Gegenstimmen ausreichend präsent waren und auch noch sind. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir diese Stimmen noch einmal und noch einmal einzuholen. Natürlich habe ich im Hintergrund recherchiert und journalistisch gearbeitet. Nur der Film selbst ist ganz klar keine journalistische Konstruktion. Uns, dem Gerardo Milstein und mir, ging es um die Menschen, warum die das tun, warum die auch ihre Körper einsetzen, wo eine Regierung die Klimaziele gerissen hat, wie die jungen Leute sagen, verkackt haben. Da, finde ich, brauchen die Leute eine Stimme, eine starke.
Der Film endet mit der Räumung. Es gab teilweise Polizeigewalt. Dann im vergangenen Jahr nochmal die große Demonstration. Auch die mediale Berichterstattung war immens. Wie blicken Sie auf das Camp zurück? Was bleibt von dieser Gemeinschaft? Was vielleicht ist auch aus den Menschen geworden?
Einige der Menschen begleite ich bis heute. Wir sind gut in Kontakt. Ich denke, Visionen sind nicht räumbar, weder in Lützerath noch anderswo. Ich glaube, dass die Leute, die sich da stark gemacht haben, auch weiterhin stark machen. Nicht einfach ihre Ziele oder ihre Visionen aufgeben, zumal sie dort auch erlebt haben, wie gut das tut, in Gemeinschaft Dinge zu tun oder wie gut es sich anfühlt, eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Also das nimmt ihnen keiner mehr weg. Ich denke, die Situation ist nicht besser geworden. Es wäre schön, wenn viele Menschen aktiv würden, um sich ja einfach nur für ihre Umgebung einsetzen und da auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie verantwortungsbewusst diese jungen Leute waren, und sie sind es auch noch.
Sie warnen vor Schäden für Umwelt und Tiere und sehen das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens gefährdet. Klimaaktivistinnen von Lützerath, das Dorf wurde besetzt, die Räumung konnte am Ende nicht verhindert werden. Das dokumentiert unter anderem der Film Lützerath – Gemeinsam für ein gutes Leben, ab heute in ausgewählten Kinos. Ich sprach gerade mit der Filmemacherin Carmen Eckert. Und es gibt ein neues Projekt, das heißt Kohle gegen Kohle, wird morgen offiziell vorgestellt, und darüber spreche ich jetzt mit Mitgründerin und Netzwerkleiterin des Projekts, Lilith Rein. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir über Ihr Projekt sprechen, würde mich natürlich gerne nochmal interessieren. Ich würde einen Schritt zurückgehen wollen. Sie haben ja auch in Lützerath protestiert. Vielleicht können Sie uns nochmal Ihre persönliche Sicht der Ereignisse schildern. Warum war diese Zeit für Sie bis heute so prägend? Ich fand den Satz von Carmen Eckert gerade sehr schön. Visionen sind nicht räumbar.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich schon viel demonstriert. Ich habe in den letzten 5 Jahren Fridays for Future mitorganisiert in Deutschland. Und trotzdem muss ich sagen, dass diese Demonstration, die Räumung, die Besetzung in Lützerath auf jeden Fall was ganz Einzigartiges war, weil es einfach super einmalig war, dass die deutsche Klimapolitik so zentral aufgezeigt wurde. Also die Zahlen der Wissenschaft waren eindeutig, dass es diese Kohle unter Lützerath nicht mehr braucht, nicht für eine sichere Energieversorgung und auch nicht in dem Verhältnis mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Und trotzdem hat sich die Politik dafür ausgesprochen, dass es abgerodet werden soll und die Menschen enteignet werden. Und das war natürlich unglaublich, weil die 1,5-Grad-Grenze damit gefährdet wurde oder jetzt gefährdet ist. Das haben zumindest die Studien gezeigt. Und dann war ich natürlich super aufgebracht und habe dort Demos organisiert, mitgeholfen in der Organisation und auch blockiert. Und das war auf jeden Fall einzigartig, so eine Gemeinschaft dort vorzufinden, die genauso für die 1,5-Grad-Grenze ist, die ja eigentlich die Politik sich gesetzt hat und nicht einhält.
Ihr wollt nun den Kampf nicht aufgeben, deshalb habt ihr das Projekt Kohle gegen Kohle gestartet. Kurz gesagt, wollt ihr RWE mit Kohle die Kohle wieder abkaufen? Was genau habt ihr da vor?
Genau, also wie Carmen Eckert eben schon gesagt hat, man soll halt die Vision nicht aufgeben, und wir werden auch die Vision nicht aufgeben. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, was kann man denn machen, wo wir jetzt alles versucht haben zu organisieren, zu demonstrieren, zu blockieren und die Politik einfach versagt. Und dann haben wir eben sozusagen als letzten Schritt, als Ultimo Ratio gesehen, dass man das eben abkaufen könnte von RWE, das Land unter der Kohle, mit der Kohle und CO2-Zertifikaten und allem drum und dran, sodass man einfach die Kohle rettet. Und leider ist das Dorf Lützerath jetzt abgebaggert, aber wir beziehen uns dann auf die Kohle drumherum, dass wir die noch irgendwie retten können und das CO2 damit.
Das Angebot lautet ja konkret, ihr bietet 5 Millionen Euro im Austausch gegen das Land, einschließlich, Sie haben es gerade erwähnt, der CO2-Zertifikate. Wie soll das gelingen und warum ist so ein Stück Land so wichtig für euch?
Also tatsächlich sind es 1,5 Millionen Euro und die Umsetzung ist für uns so, dass wir einfach denken, wenn allein jede dritte Person, die mal auf einem Klimastreik war in Deutschland, auch nur 1 Euro spendet, sind wir weit über dem Ziel hinaus, was wir brauchen für unser Angebot. Und es ist eben so wichtig, weil dort in Deutschland gerade so viel Emissionen für nichts freigesetzt werden. Und Studien vom Deutschen Institut für Wirtschaft und immer wieder neuere Studien, jetzt vor ein paar Wochen hat auch Prognos eine neue Studie gemacht, die zeigen halt, diese Kohle muss nicht emittiert werden. Und Deutschland hat auch so eine sichere Energieversorgung. Und das ist viel zu viel, was da abgebaggert wird. Und indem wir das Land abkaufen, schützen wir die Kohle gemeinsam vor der Abbebaggerung und somit auch die Freisetzung von den CO2, also von all diesen Emissionen, schützen wir damit auch. Und das ist sozusagen eine 1:1 Direktumwandlung, die eben einen Unterschied macht und ein Schritt für die 1,5-Grad-Grenze ist.
Also wenn ich das aber richtig gelesen habe, dann steht in eurem Projektaufschlag, dass ihr für 5 Millionen Euro RWE eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern Land neben Lützerath abkaufen möchtet.
Ja, dann ist das vielleicht gerade, also wir wollten 1,5 Millionen Euro für 1,5 Quadratkilometer Land.
Ah, dann haben wir also sozusagen gerade eine kleine Korrektur, die ihr wahrscheinlich auch noch vornehmen müsst. Insgesamt heißt das dann, dass ihr über Fundraising, dass Menschen einfach spenden können, um euch zu unterstützen?
Genau. Also wir werden morgen um 11 Uhr das Fundraising starten, damit wir alle gemeinsam das ermöglichen können. Wir haben bereits ganz viele BündnispartnerInnen, die uns auch unterstützen und sehr viel Support zugesagt haben. Und deshalb blicken wir da sehr zuversichtlich drauf, dass wir diese 1,5 Millionen Euro zusammenkriegen werden.
1,5 Millionen Euro. Insgesamt, wie ist da Ihre Rückschau oder auch aktuelle Lage, wenn wir auf Klimaproteste oder auch Klimagerechtigkeit schauen, auch in Anbetracht der Krisen und Kriege? Meinen Sie, dass die Themen mehr in den Hintergrund getreten sind? Und wenn ja, wie könnte sich das wieder ändern?
Also natürlich ist es so, umso mehr Krisen dazukommen, umso mehr ist natürlich auch die Aufmerksamkeit geteilt. Aber das sollte auf jeden Fall nicht in Konkurrenz stehen, weil wir alle Krisen wie eine Krise behandeln müssen. Und dementsprechend ist es dann auf jeden Fall wichtig, allen Krisen Aufmerksamkeit zu geben. Und trotzdem wissen wir ja leider, dass die Klimakrise nicht Halt macht. Und umso länger man nichts gegen die Klimakrise macht, umso schlimmer wird es. Und jetzt haben ja auch neue Studien gezeigt, also ich habe es jetzt in der Tagesschau gesehen zum Beispiel, dass es super schlimm ist für die deutsche Wirtschaft, wenn wir jetzt nichts machen gegen den Klimawandel. Und es sozusagen einfach eine Krise ist, die nebenbei herläuft. Und ich glaube, dass man sich da gar nicht ausschließen muss in den Krisen, die jetzt aufeinander kommen, sondern im Gegenteil noch mehr deswegen machen muss und noch mehr zusammenhalten muss als Zivilgesellschaft.
Es geht um die Dringlichkeit der Klimakrise. Morgen wird das Projekt Kohle gegen Kohle offiziell in Köln vorgestellt. Schon heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur war Aktivistin und Netzwerkleiterin des Projekts Lidit Rein. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Kompressor.
Vielen Dank.